Ein gutes Wort, finde das erfüllte Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche, unerledigter Dinge. Finde das erfüllte Leben, wie das funktioniert, wie das vor sich geht und wo findet man dieses Leben. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Aber zuerst, ich lade dich ganz herzlich ein, für Mittwoch, werde geistlich gesund. Wir haben so viele geistlich Kranke, geistig Kranke. Nicht nur, also, dass sie körperlich krank sind, sondern die Krankheit fängt im Geist an, im Kopf. Der Fisch fängt im Kopf an zu faulen. So deshalb ist es diese geistige und geistliche Heilung. Du brauchst starke Kost und starke Vitamine und starke Medikamente, damit dein Geist gesund wird. Und zwar der innere Mensch. Dir geht es genauso, wie es deiner Seele geht. Geht es deiner Seele schlecht? Geht es dem Körper schlecht? Geht es deinem Geist schlecht? Geht es deinen Gefühlen schlecht? Geht es allen möglichen? Die ganze Umgebung ist schlecht. So nebenbei. Mittwoch, 16 Uhr. Freitag werden wir über Verführung sprechen. Schütze dich vor der Verführung. Weißt du, wir beten so schön im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, wenn dich die bösen Buben locken. Das gilt nicht nur für Mädels, das gilt auch für Jungs. Also lass dich nicht verführen, was der andere, was aufschwätzen. Heutzutage kommen nicht die Vertreter mit dem Staubsauger vor die Tür. Heute, wenn du Radio einschaltest, Fernseher einschaltest und so weiter, die kommen alle ins Wohnzimmer. Und da, weißt du, da, gerade wo es am spannendsten wird in der Fernsehfilm oder Fernsehsendung, da denkst du, jetzt, wie geht's weiter? Da kommt gleich Werbung. Da kannst du Chips kaufen, da kannst du, was weiß ich, Rasierwasser oder sonst noch was kaufen. Ständig wirst du da bombardiert mit Werbung. Lass dich nicht verführen. Und weißt du, und dann machen sie ganz einfach, rufen sie gleich an, da wird Telefonnummer schon eingeblendet oder dass du gleich bestellst und wir zahlen später. Verstehst du? Und so kaufen die Leute, werden verführt und besorgen sich Dinge, die sie gar nicht brauchen unter Umständen. Verstehst du? Wenn du das brauchst, ist okay. So, lass dich nicht verführen. Schütze dich vor der Verführung. Bitte Gott, dass er deine Augen nicht so flattern lässt. Weil denn Augenlust, das ist, was die Menschen kaputt macht. Ja, das müsste ich auch haben. Das haben die anderen auch. Und guck mal, bei denen funktioniert das auch. Und so weiter. Augenlust. Lass dich nicht verführen. Das wird mein Thema sein. Am Samstag werde ich über Segnungen sprechen. Vergiss nicht deine Segnungen. Was hast du in den letzten 20 Jahren erlebt? Ja, ich war krank. Ich bin arbeitslos geworden. Oder ich bin das und das. Nein, denk an deine Segnungen, dass Gott dich durchgetragen hat, dass Gott dich versorgt hat, dass du am Leben bist. Und vielleicht sind dir die Haare ausgegangen. Aber dafür ist wachsen woanders die Haare. Siehst, Bart oder sonst wo. Siehst, aber lass dich nicht aufhalten vom Teufel, dass du sagst, ja, mir geht's nie gut. Also ich habe keine glückliche Tage, keine gesegnete Stunde. Nein, Gott hat dir so viel Gutes getan. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir deine Sünden vergibt. Es ist schon so viel passiert bei der Sündenvergebung. Und dass du vergeben konntest. So, nächsten Sonntag werden wir über Bewahrung sprechen. Gott will dich bewahren. Also Versuchung fangen wir an. Verführung, dass Gott dich seine Hand darüber hält und dann, dass Gott dich bewahrt, dass du nicht stolperst. Wir haben am Wochenende, Mittwoch oder Freitag haben wir ein Lied gesungen, du sollst gesegnet sein. Also der Herr segne dich, der Herr behüte dich und so weiter, der Herr sei mit dir, wo du hingehst. Und es ist so wichtig, dass wir die Bewahrung Gottes auf der Straße haben. Verstehst du, wenn die da mit 180 durch den Kudamm rasen, das kann dich genauso erwischen wie den alten Mann damals. Verstehst du, du bist nirgendwo mehr sicher. So, und deshalb, Herr, du bewahrst mich auf der Straße. Und vor allem die, die viel unterwegs sind, beruflich, die sollten erst dreimal beten. Herr, bewahr du mich auf der Straße, bewahr mich in der U-Bahn. Du bist auch in der U-Bahn nicht einmal sicher. Verstehst du, dann wirst angegangen, verstehst, bin ich mal mit der U-Bahn gefahren, da kommt einer, ich habe AIDS. Und dann streckt er schon seine Hand raus und will dich berühren. Und es sei denn, du gibst ihm was, dann tut er dir nichts. Weißt du, du wirst nirgendwo sicher. Bist nirgendwo sicher. Du brauchst die Bewahrung Gottes. So, finde und entdecke die Fülle Gottes in deinem Leben. Das ist mein Thema heute. Und du sollst gesegnet sein. Gott hat für dich mehr als genug. Glaub mir das. Das kannst du gar nicht in deinem Leben verarbeiten. Was die Sonne in einer Minute gibt, das können wir in 1000 Jahren nicht verarbeiten. Und das ist genauso mit Gott. Das, was der liebe Gott uns gibt, können wir gar nicht verarbeiten, gar nicht mit nach Hause nehmen. Und das andere, viele Menschen haben falsche Vorstellungen von Gott. Falsche Vorstellung von Gott. Weißt du, was die meisten Christen denken, vor allem Pfingstler, Charismatiker, die denken, wir sind im Schlaraffenland. Wenn du an Jesus glaubst, bist du im Schlaraffenland. Weißt du, was Schlaraffenland ist? Von Hans Sachs. die schöne Geschichte. Aber das ist nur, alle Völker haben irgendwo Schlaraffen in ihrer Philosophie schon. Die Israeliten, der Herr bringt uns in das Land, wo Milch und Honig fließt. Er hat noch nicht gesehen, dass in Israel Honig geflossen ist und Milch geflossen ist. Verstehst du? Die haben, als sie ins gelobte Land betraten, gab es Kämpfe, gab es Schwierigkeiten und so weiter. Viele glauben, also wenn ich an Christus glaube, ich bin im Himmel, im Paradies. Du täuschst dich. Du bist erst im Himmel und im Paradies, wenn du gestorben bist. Lass es dir sagen. Du bist noch nicht im Himmel. Viele Christen glauben, mit meiner Bekehrung, ach, jetzt beginnt das wunderbare Leben. Der Herr segnet, der Herr behütet mich, der Herr lässt sein Angesicht über mich strahlen. Ja, das ist alles wahr. Aber da fangen auch die Schwierigkeiten an. Da fangen auch die Schwierigkeiten an. Und viele nach ihrer Bekehrung wachen auf, sagen, wo bin ich? Ich bin in der Hölle gelandet. Ich muss es ehrlich bekennen, als ich Christ wurde, ich habe nach 3-4 Wochen geglaubt, ich bin verloren. Ich habe Gott verloren, ich habe keinen Glauben. Da passiert nichts, die anderen Leute erzählen, da lese ich Bücher, Krankenheilung, Wunder und Zeichen. Und was passiert bei mir? Gar nichts. Zähne fallen aus. Tja, und lauter dumme Sachen. Da wache ich in der Hölle auf. Der Glaube mit Jesus Christus ist nicht etwas Schönes, Angenehmes, Spaziergang, dass ich so einfach flanieren gehe, jetzt Heiland, du und ich. Das ist ein Kampf. Und darüber will ich sprechen. Wie führe ich ein erfülltes, gesegnetes und begnadigtes Leben mit Jesus Christus? Weißt du, sehnst dich nach einem wunderbaren Leben. Oh, wenn ich nur aus Ägypten rauskommen würde. Das haben die Israeliten gedacht. Wenn wir den Pharao loswerden, wenn der nur ersaufen würde und. Und jetzt ist er ersoffen. Jetzt ist er am Ende. Denn gibt es jetzt kein Pharao mehr. Aber was passiert? Jetzt kommen die Amalekiter, da kommen die Moabiter, die versperren den Weg ins gelobte Land. Da gibt es kein Wasser. Nach 3 Tagen ist das Brot verbraucht. Kein Proviant mehr, nichts. Weißt du, da beginnt der Stress. Wie geht's weiter? Und was machen die dummen Israeliten? Entschuldigung, Gott möge sie segnen. Was machen sie? Oh, wären wir bloß nur in Ägypten geblieben. Da haben wir noch Fisch gehabt, da haben wir noch unser Knoblauch gehabt, da haben wir unser Kümmel noch gehabt, da haben wir Wasser gehabt in Fülle und Fülle. Und jetzt hier schwitzen wir, darben wir, was auch immer ist. Heute will ich dich aufklären. Ich weiß nicht, ob du aufgeklärt worden bist im Sexuellen, also ins Leben rausging. Viele haben sich selbst aufklären müssen oder sind von schmutzigen Leuten aufgeklärt worden. Ich will heute aufklären, aber nicht sexuell, sondern geistlich. Ich will dir helfen, dass du verstehst, was es ist, wenn du Christ wirst. Da kommst du in die Wüste. Wir haben diese Woche darüber gesprochen. Da beginnt der Kampf, der Stress, da beginnen die Anfechtungen. Deshalb müssen wir beten und führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen, von dem Übel. Israel musste 40 Jahre in der Wüste herumtippeln, bis sie von diesem ägyptischen Denken erlöst worden sind, bis sie gelernt haben, wie geht man mit Gott um. Lass uns hier auch ein bisschen Gedanken machen. Wir leben, wenn wir an Christus glauben, nicht im Schlaraffenland. Gott möge uns helfen, dass wir das verstehen. Wir sind nicht im Himmel, wir sind nicht im Paradies, wir sind nicht im gelobten Land, auch wenn wir glauben. Weißt du, viele Christen denken, wir sind im Schlemmerparadies. Wir haben alles in Hülle und Fülle. Nein, du hast Mangel, du hast Schwierigkeiten. Unser täglich Brot gib uns heute. Du musst betteln bei dem lieben Gott. Du bist nicht im Paradies. Du musst diese Geschichte von Hans Sachs lesen, da vom Schlaraffenland. Da wachsen an den Zäunen Bratwürste und Fische wachsen von den Bäumen. So erzählt das Schlaraffenland. Da musst du nichts arbeiten und der größte Faulenzer ist der König. Da wird alles fertig gemacht, verstehst du? Du läufst im Schlafrock den ganzen Tag. Schlaraffenland. Das denken viele Christen. Ich habe Überfluss. Glaub an den Herrn Jesus Christus und dir wird nichts fehlen. Nein, wir müssen um jedes Stückchen Brot bitten und uns von Gott versorgen lassen und von Gott abhängig sein. Lebe ein erfülltes Leben. Gott führt dich nicht ins Schlaraffenland, sondern in die Wüste. Und da beginnt die Tiefe des Glaubens, des Geistes und der Hingabe. Weißt du, da sind die Häuser nicht aus Kuchen. Und ja, alles herrlich, verstehst du? Da ist nicht das Leben, dass du nichts tun musst. Wenn du anfängst zu glauben, dann musst du tagtäglich kämpfen. Herr, steh mir bei. Herr, behüte mich. Herr, erbarm dich meiner. Herr, lass dein Angesicht über mein Leben leuchten. Da ist nichts Faulenzen und Ausruhen. Und sich entspannen. Das sind Schmarotzer, die so denken. Christen werden Wenn sie nicht aufgeklärt werden, werden sie zu Schmarotzer. Oh, der Herr gibt uns im Schlaf. Nein. Suche nicht das Schlaraffenland. Das ist eine Utopie. Das haben schon die Griechen gesucht, die Israeliten gesucht, nicht gefunden. Und das suchen die meisten Christen bis heute und finden es nicht. Denn, und die Realität ist, dass wir mit Krankheiten zu kämpfen haben, mit Mangel zu kämpfen haben, mit allen möglichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Was? Aber das ist, was die Wirklichkeit ausmacht. Wir haben mit unseren Kindern immer ein Lied gesungen. Ich war noch nie im Himmel. Dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Kennst du das Lied? Ja, das können wir singen. Ich war noch nie im Himmel. Keiner von uns war im Himmel. Bitte. Ja, keiner von uns war im Himmel, aber wir haben den Himmel in uns. Und das ist ein großer, wesentlicher Unterschied. Ich habe den Himmel in mir. Egal, wo ich hingehe, egal, wo ich stehe, egal, wo ich kämpfe, ob ich da in der Schmiede hämmere und nur um die Ohren mir dröhnen oder ob ich irgendwo sanfte Musik höre, ich habe den Himmel in mir. Da spielt es äußerlich gar keine Rolle, was um mich herum passiert. Ob die Schmetterlinge fliegen oder Blitz und Donner, ich habe stets den Himmel in mir. Die Christen glauben, und das sind, hat Jesus schon gewarnt, Matthäus 24, sie werden sagen, da ist Christus, da ist Christus, dort ist Schlaraffenland, da ist Schlaraffenland, dort ist Schlaraffenland und bei uns ist auch Schlaraffenland. Verstehst? Glaubt nicht, geht nicht hin, es gibt nicht sowas. Es gibt sowas nicht. Wir wollen den Menschen helfen zu verstehen. Da werden Dinge aufgeschwatzt und sie glauben und dann sind sie enttäuscht und frustriert. Nach 3-4 Jahren sagen, ich schmeiß alles hin, verzichte auf den Glauben. Es funktioniert nicht. Aber du hast den Himmel in dir und da beginnt das Abenteuer des Glaubens. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Finde die Wahrheit, finde das Echte, finde das, was dir wirklich hilft, Christus in dir. Das ist die Fülle Gottes. Mit meinem Gott schaffe ich's. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Mit meinem Gott werde ich gesund. Mit meinem Gott werde ich erfolgreich sein. Mit meinem Gott werde ich die Mauern Jerichos niederreißen. Mit meinem Gott in uns. Wie funktioniert das? Weißt du, das lässt sich so gut predigen, so gut darüber reden. Wie funktioniert Christus in mir? Denk drüber nach. Finde die Fülle Gottes in dir. Werde erfüllt vom Heiligen Geist. Weißt du, und dann merkst du, der Herr streitet für dich und du darfst stille sein. Der Herr bahnt Weg, wo kein Weg ist. Du darfst nur daher ihm nachfolgen und gehen. Wir leben in einer schweren Zeit, meine lieben Geschwister und Freunde. Die ist gnadenlos, hart, schonungslos. Es gibt keine Schonzeit für Christen. Da wird es immer scharf geschossen. Du wirst gejagt und getrieben. Und von einem wird das Letzte verlangt. Und das Letzte rausgequetscht, wie aus einer Zitrone, letzte Tropfen. Wenn du Gott begegnest, dann beginnt der Kampf des Lebens, der Ernst des Lebens. Und deshalb ist es so wichtig, dass du immer wieder regelmäßig auftankst, immer wieder in die Gegenwart Gottes kommst und sagst, Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben, ohne dich bin ich verloren. Es ist so wichtig, dass du die geistliche Kraftquelle kennst und herausfindest, wo bekomme ich Energie für den Kampf des Glaubens. In der Welt ist die Strömung so stark. Wenn du nicht gegen die Strömung angehst, du wirst mitgerissen. Der Zeitgeist ist so stark in unseren Tagen. So, wenn du nicht irgendwo deine Kraft herbekommst, wirst du krank, klappst zusammen, erleidest Schiffbruch. Das passiert mit unserem Leben. Weißt du, wenn wir nicht Kraft von innen her haben, die Energie kommt von innen, die Stärke kommt von innen, der Glaube kommt von innen, der Sieg kommt von innen, die Freude kommt von innen, der Friede kommt von innen. Du erleidest Schiffbruch, brennst aus. Wirst am Schluss, wenn du nicht nachfüllst die Energie und die Kraft, wirst am Schluss ein Nervenbündler oder Frührentner. Und so viele Menschen werden, weiß ich, nicht gegen Frührentner, ich möchte nur sagen, weißt du, dass das Schicksal heißt, die Menschen haben keine Immunstärke mehr. Da wird so viel verlangt vom Arbeitsplatz, sie brechen zusammen, klappen zusammen. Und es ist eine Tragödie. Junge Leute schon mit 20 Jahren sind fix und fertig. Du schaffst sonst nicht diese ganze Arbeit. Wenn ich dann höre und manchmal, wir haben neulich eine Schwester gehabt hier, die sagt, mein Kopf brummt, sie arbeitet im Callcenter. Verstehst du, die Telefone und dieser Stress, was da ist, für jemand anders. Ja, im Krankenhaus, die Pflege. Stationen, die Menschen werden überfordert und herausgefordert. Und wenn du dann nicht Energie hast, dann bist du mehr krank wie gesund. Selbst der alte Omi schafft das Leben kaum. Wenn ich dann denke, dass manchmal ältere Leute auch große Probleme haben, die kommen mit dem Leben nicht zurecht. Da Da wird so viel verlangt. Dieser Papierkrieg und alles mögliche, große Herausforderung. Du musst innen drin Frieden haben. Ich habe meinen Gott und mit meinem Gott springe ich über die Mauern, über die Grenzen und überwinde ich meine Grenzen. Deine Welt ist noch lange nicht in Ordnung, wenn du Christ wirst. Aber jetzt, du fängst an zu ordnen. Jetzt fängst du an, was zu tun in deinem Leben. Früher, denk doch, weißt du, früher, da konntest deine Geiß, deine Ziege ausführen und was weiß ich, spazieren gehen. Wo kannst du heute noch sicher spazieren gehen? Musst immer Angst haben, ich werde überfallen. Da muss Pfefferspray dabei haben oder Schreckschusspistole. Wo bist du heute sicher? Früher, aber wir sind nicht mehr früher. Und vergiss das, was früher war. Wir sind jetzt in einer Zeit, die das Letzte von einem verlangt. Und deshalb brauchst du etwas Übernatürliches, etwas Göttliches, etwas Vernünftiges, etwas, das funktioniert in den Stresssituationen deines Lebens, wo du deine Last ablassen kannst. Du brauchst ein Ventil, wo du schreien kannst. Herr, ich kann nicht mehr. Lies mal ein Drittel der Psalmen. Der König David und andere haben das mitgeschrieben. Ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen. Ich werde gejagt. Ich werde getrieben. Und guck mal, was passierte? David wurde als König gesalbt. Wunderbar. Oh, ich möchte als König gesalbt werden. Aber weißt du, was dann passiert? Da wird er wie ein Karnickel gejagt vom König Saul. Der trachtet nach seinem Leben. Da muss er sogar zu den Feinden gehen und Kompromisse schließen. Und verstellt sich da in Gaza, als er dort ankommt, als ein Blöder. Dass Speichel aus dem Mund läuft und dass der König da von Gaza sagt, also weißt du, lass doch den bleiben, wir haben genug Doofe bei uns. So ist das Leben, so ist die Wirklichkeit. Damals, vor 3000 Jahren oder 4000 Jahren, so ist es auch heute immer noch dasselbe. Du wirst gejagt und du kommst mir manchmal ganz blöd vor. Dir läuft vielleicht kein Speichel aus dem Mund, aber dir ist auch alles zum Kotzen. Glaub mir das. Das ist die Welt. Wie führe ich ein erfülltes Leben? Und David klagt dem Herrn, er weint vor dem Herrn, er schüttet sein Herz dem Herrn aus. Und als er dann sein Herz ausgeschüttet hat, dann sagt er, oh, das ist mir jetzt wirklich leichter. Obwohl niemand da war, der ihm zugehört hat. Aber ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Gott, der das Verborgene sieht, Gott, der dein Herz kennt, der jede Kammer deines Herzens kennt, jeden Winkel deines Herzens kennt, der versteht dich. David schüttet sein Herz dem Herrn aus. Und er weiß, ich werde von Gott getragen, von Gott gehalten, von Gott geführt und Gott wird mir helfen. Und immer wieder, und das ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens, David kommt immer wieder hoch. Immer wieder. Auch wenn er fast alles zusammenbricht. Sein eigener Sohn will ihn vom Thron stürzen. Und muss vorstellen, vier seiner Söhne sterben. Auf mysteriöse Art und Weise, warum auch immer. Aber er kommt immer wieder hoch mit Gottes Hilfe. Wenn du bei Gott Kraft bekommst, dann wirst du stark und dann schaffst du die Situation. Aber wenn du das nicht bekommst, dann gehst du zum Teufel. Und das wirklich, wie es im Buch steht, gehst du zum Teufel. Wenn du bei Gott nicht die Hilfe bekommst, die du suchst, wonach du dich sehnst, dann sagst du, dann pfeife ich auf die Religion und dann gehe ich zu den Satanisten, Okkultisten, Spiritisten und was weiß ich, wie diese ganzen Leute heißen. Und das machen viele Leute, vor allem, die fangen sehr christlich an, sehr gläubig, aber die merken, du, das bringt mir nichts, dieses Halleluja und Lob und Dank, verstehst du? Ich komme gar nicht hoch von der Erde. Ich klebe fest. Ich klebe fest an dieser Erde. Und dann reiß mich los, mach meinen Glauben groß, Herr, und passiert nichts. Und dann, wenn da nichts passiert, wenn du dann resignierst, und das will genau der Teufel, er sagt, alle diese Reiche will ich dir geben. Fall nieder und bet mich an. Und dann kommst du. Und der Teufel sagt, ich kann dir dienen, ich kann dir helfen. Kauf dir so ein Zauberbuch mit ein paar frommen Formeln, mit ein paar, was weiß ich da. Kauf dir was. Oder schluck ein paar Tabletten. Oder was, ein paar Vitamine. Was auch immer ist. Der hat immer was im Angebot. All das will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Viele Menschen gehen zum Teufel. Gehen zu Spiritisten und die drehen da einen Engel an. Ich habe neulich gelesen, du kannst einen Engel für 500 Euro kaufen. Deinen persönlichen Engel. Da gibt es Firmen, GmbH und verstehst du, und Firmen, die verkaufen Engel. So wie andere Bauland auf dem Mond verkaufen. Der Deutsche Friedrich hat gesagt zu Voltaire, also jemand spottet und so weiter, sagte, wissen Sie, bei uns in Deutschland, hier in Preußen, da muss man zuerst mal was besitzen, bevor man was vererbt und verschenkt und weitergibt und verkauft. Du musst sie erstmal besitzen. Jetzt musst du schwarz auf weiß haben. Aber die verkaufen Engel. 500 Euro. Ich habe überlegt, ob ich nicht einen kaufe. Ich bräuchte ein paar Engel, verstehst du? Oder Sandmännchen oder Zwerge, die einem da helfen. Aber du siehst, in der Esoterik, da werden Engel angedreht einem. Nicht mehr Staubsauger. Heute braucht man keinen Staubsauger. Wir brauchen einen Engel, einen Schutzengel. Aber wisst ihr, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen und Jesus Christus glaube, jeder Mensch hat einen Schutzengel, Halleluja, den muss er nur lieb haben. Ein bisschen streicheln und ein bisschen nett zu ihm sein und ein bisschen was zu essen geben, dem Engel. Aber nur nebenbei. Weißt du, da wunderst du dich, was da alles angeboten wird. Du kriegst Bauchschmerzen und du wunderst dich nachher, dass du nicht mal von der Toilette wegkommst. Engel. Und noch, da kannst du jemand verwünschen und verfluchen, verstehst du, so, wenn du Liebeskummer hast, ach, was da alles angeboten wird in der Esoterik, du glaubst gar nicht, dass du dann die Nebenbuhlerin oder Buhler verfluchst und dass du Voodoo-Zauber, da kannst du sogar im Kaufland, bei der Düben, in Karstadt war es da früher, da konntest, hier weiß ich nicht, ob die das verkaufen, aber dort konntest du Puppen kaufen zum Voodoo-Zaubern, ja, und dann stichst rein, dass du einen Herzinfarkt kriegen. Und dann wunderst du dich, verstehst du, wenn dann irgendjemand so Zauber treibt. Aber Gott sei Dank, wenn du an Jesus Christus glaubst, kann dieser Zauber bei dir nicht funktionieren. Aber wenn du labil bist, wenn du den Heiler nicht hast, verstehst du, wenn du esoterisch veranlagt bist, dann plötzlich kriegst du Herzschmerzen. Dann wirst du zu Fall gebracht, plötzlich fällst du im Wohnzimmer um, weil irgendjemand so Hokuspokus treibt. Ja, und du bist nicht in Christus. Deshalb, Geschwister, in dieser Zeit, in der wir leben, ist es so wichtig, dass wir in Christus sind. Dann haben wir keine Probleme. Wir haben Probleme, aber weniger Probleme oder andere Probleme. Verstehst du, andere Probleme? Suche die Fülle Gottes, das ist mein Thema heute. Werde voll Heiligen Geistes. Wir haben diese Woche von den Ephesern gehabt, Apostelgeschichte 19. Lies mal, verstehst du? Die haben 30 Jahre lang an Jesus geglaubt. Und was ist nach 30 Jahren passiert? Also die ganze Berg von Zauberbüchern angesammelt. Für 50.000 Silbergroschen Zauberbücher haben sie verbrannt. Wenn du nicht den Glauben, den lebendigen Glauben an Jesus Christus hast und den Heiligen Geist nicht hast, dann kaufst du allen Zauberplunder. Kaufst es. Und da gibt's Geld aus. Und weißt du, der große Markt, heutzutage eine Marktlücke ist, sie ist diese Esoterik. Da wird unheimlich viel verkauft. Lässt sich gut Geschäfte machen, da Blüten, Bachblüten und was weiß ich welche Blüten und Röschen und Parfümchen und ja und alles Mögliche. Und dann wundern sich die Leute, wenn sie kränker und kränker und kränker werden. Denn der Teufel macht nichts umsonst. Der Teufel macht nichts umsonst. So, die Fülle Gottes. Und die bekommst du nur, wenn du direkt zum Thron Gottes kommst. Nicht bei irgendeinem Gaukler was kaufst. Oder wem auch immer, du musst zum Herrn kommen. Und wisst ihr, ich habe ein großes Problem. Viele Christen können nicht mehr beten. Viele Christen haben das Beten verlernt. Wie betet man richtig? Weißt du, da stehen sie da, heben die Hände hoch und dann machen den Mund auf oder kriegen es auch nicht mehr zu. Weißt du, wie redet mit dem Vater? Wie redet man mit Gott? Suche was Echtes. Alles andere ist Spinnerei. Entschuldigung, ich möchte heute radikal sein, und weil ich frustriert bin in einer Sache, verstehst du, oder nicht nur in einer Sache, in vielen Sachen. Weißt du, da predigst, da betest du mit den Leuten, da dienst du den Leuten, dann hilfst du den Leuten, dann peppelst sie hoch, dann taufst du, dann machst alles Mögliche. Und was ist? Nach 2 Jahren hast du nur noch die Fersen gesehen. Wo sind sie geblieben? Ich frage mich manchmal, wo sind die vielen Leute, die eigentlich Gott schon hier erlebt haben und haben Hunderte und Tausende Gott erlebt? Ohne Zweifel. Aber wo ist es? Suche etwas Echtes und geh nicht zu irgendeinem Sonderling oder Exzentriker oder so seltsamen Heiligen. Geh nicht zu Leuten, die etwas anbieten. Sie sagen, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Nein, der Christus ist in uns, Leute. Christus in uns. Das ist das Geheimnis, das ist der Schlüssel. Alles andere ist Quatsch. Und zwar frommer Quatsch sogar. Finde deinen Gott. Finde seine Kraft in dir, bevor es zu spät ist. Bevor der Zug abgefahren ist, bevor es nichts mehr gibt. Bevor es unmöglich ist, richtig zum Glauben zu kommen. Für viele ist der Zug abgefahren. Viele haben schon die Gnade verspielt, verloren. So wie der Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft. Und je älter du wirst, desto schwerer wird es dir, den Glauben an Gott zu finden und zu behalten. Deshalb suche den Herrn in der Jugend, in der angenehmen Zeit, wo es gut geht. Bevor du dich nicht mehr umdrehen kannst im Bett, verstehst du? Du solltest den Herrn suchen, solange es angenehm ist, solange du bei Verstand bist. Es kommt ein Punkt irgendwann in unserem Leben, wo es kein Zurück mehr gibt. Deshalb suche den Herrn in der angenehmen Zeit. Erfüllte Leben. Ich werde nie vergessen, ich habe eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt, die war über 90, da bin ich hingekommen. Wenn ich da die Bibel nur aufgeschlagen habe, habe ich gesagt, Schwester, ich möchte auch das Psalm sowieso lesen oder das und das lesen. Dann habe ich den ersten Satz gelesen, dann sagt sie, halt, jetzt will ich weiter sprechen. Und sie hat alles auswendig aufgesagt. Sie war blind. Und sie hat mir gesagt, ich bin so froh, als ich noch sehend war, habe ich mir die ganzen Psalmen und Bibelsprüche auswendig gelernt. Jetzt kann ich es, jetzt wo ich nicht mehr lesen kann, brauche ich es nicht. Ich weiß in meinem Herzen. Verstehst? Sie war blind. Und sogar schwerhörig auch noch dazu. Und sie konnte nicht mehr in die Versammlung gehen. Aber sie hat das Wort Gottes im Herzen gehabt. Sie hat mir erzählt, wenn ich dann im Bett liege und ich gucke die Decke und ich weiß nicht, ist die weiß, ist die grau, wie die Decke aussieht. Aber ich kann mit dem Himmel sprechen. Weißt du, wir müssen den Herrn suchen, solange wir fit sind. Und unser Gehirn trainieren, solange es noch funktioniert. Solange die Zellen noch sich nachbilden und nachwachsen. Weißt du, in unserem Leben kommt einmal die Nacht, wo niemand mehr wirken kann, heißt es in der Bibel einmal. Geh um, bevor es kein Zurück mehr gibt, bevor alles in deinem Leben verbockt ist, bevor du zu alt bist dazu, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Verstehst du? Lass dich jetzt verpflanzen. Jetzt geht's noch. Jetzt kann es noch anwachsen. Weißt du, geh um. Weißt du, es kommt der Tag, wo du zu schwach bist, sogar die Treppe hochzukommen. Wo alles verbraucht ist, deine ganze Energie verbraucht ist, wo alles so schwer fällt. Fang an, jetzt den Herrn zu suchen. Und dann hinterher sagst du, ich habe nichts zu bereuen, ich habe mein Leben gelebt, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Du kannst auch noch Treppen steigen, oder? Gut, siehst du, wenn man das immer wieder, Treppen steigt rauf und runter, verstehst du, und wir sollen in der Übung bleiben. In der Endzeit wird das Wort Gottes sehr teuer sein, heißt es in der Bibel. Weißt du, du glaubst, wir leben im Schlaraffenland. Nein, das Wort Gottes wird rar werden, wird selten sein. Deshalb suche das Vernünftige, das Normale, die normale Kost für dein geistliches Leben, bevor alles verwischt und verwässert und verpanscht ist. Ich muss noch etwas sagen. Wenn ich so die Welt angucke, die Menschen, Gott möge mir vergeben, dass ich so böse denke, aber ich denke, die ganze Welt ist voller Idioten, Verrückten. Und das hat mir mein Fahrschullehrer gesagt, Johannes oder Herr Matutis, denken Sie nicht, dass alle Autofahrer gut fahren. Die sind alles Verrückte. Nur Sie sind vernünftig. Und so habe ich Autofahren gelernt. Da hat mir ständig gesagt, Sie müssen auf den Rücksicht nehmen, auf den Rücksicht nehmen, auf den Vordermann Rücksicht nehmen, auf den Hintermann Rücksicht nehmen. Da habe ich gesagt, als Autofahrer, das gibt's doch nicht. Lauter Idioten, lauter Verrückte, lauter Spinner, auch im Geistlichen so. Weißt du, wir haben so viele selbsternannte Heilsspezialisten, die bieten dir alle möglichen Therapien an, alle möglichen Wässerchen und alles Mögliche, aber ob das nützt, wenn du das alles ausprobierst, nützt es gar nichts. Es nützt nur der starke Wille. Der starke Wille und dann das konsequente Arbeit an sich selbst. Eine echte Lebenshilfe, und ich spreche von einem erfüllten Leben, gibt es nur beim lieben Gott. Wenn du mit ihm zusammenarbeitest, du und Gott. Du und Gott. Alles andere ist Quacksalberei und Volksverdummung. Das funktioniert nicht, das geht nicht, das zieht nicht. So manche esoterische Gläubige, die buchen Seminare und Kurse und flüchten dorthin zu diesem Heilsversprecher und zu jedem Heilsversprecher, stürzen sich in Schulden. Wenn du dann die Konten siehst, alles überzogen, nur weil die dachten, ich könnte lernen und endlich lerne ich vielleicht Erfolg irgendwie und ja, sogar in christlichen Kreisen in Südafrika, da sind Christen, Charismatiker, die ganze Gemeinde, die haben die tollsten Autos bestellt, große Autos, die sagen, wir sind die Gesegneten des Herrn und wir sollen bessere Autos fahren als der Bürgermeister. Und dann bestellen sie Autos, teure Karossen und die kommen, die werden geliefert. Die Autofirmen sind froh, wenn sie solche Menschen finden, die was bestellen. Und dann kamen diese Autos und die konnten nicht bezahlen. Aber sie haben es alles im Glauben gemacht. Glaube ist, dass du wieder auf den Teppich runterkommst. Und dich nach der Decke streckst. Das ist Glaube. Und das tust, was möglich ist. Was so, was nahe bei dir ist, das solltest du angehen und tun. Andere glauben, ja, der neue gefundene Glaube an Jesus Christus, ich habe den Herrn. Als Billy hier war, weißt du, ich musste ständig mit solchen Irrlehrern kämpfen. Ja, jetzt hat der Herr mich geheilt, ich habe mich bekehrt, ich brauche keinen Arzt mehr. Ja, verstehst? Ich brauche keinen Arzt mehr. Und was ist passiert? Diese Leute sind alle krepiert. Also, ich habe Glauben an Gott, der Herr macht's. Nein, der hat's nicht gemacht. Der Herr hat uns Verstand gegeben, liebe Geschwister. Und der Herr hat uns einen Arzt gegeben. Und Paulus hat sogar den Dr. Lukas mitgenommen auf seinen Reisen. Und die haben natürlich früher Naturmedizin gehabt, aber ist es egal. Gott hat die Ärzte genauso geschaffen und den Ärzten Weisheit gegeben. Wir brauchen keinen Arzt mehr. Ich werde nie vergessen, ich bin junger Pastor in Stuttgart. Dann Oberkriminalinspektor war dieser Mann. Ich weiß noch wie heute. Der sitzte da und er ist schwer krank geworden. Ich habe gesagt, Bruder, du musst zum Arzt gehen. Du hast Blutvergiftung. Geh zum Arzt. Nein, ich glaube an die Allmacht meines Herrn Jesus Christus. Der Herr ist Sieger, der Herr ist stark. Was ist passiert? 3 Wochen war er tot. Und es wäre so einfach gewesen. Hinterher, also ich habe mich erkundigt, was da zu machen gewesen wäre. Das wäre so einfach. Einfach ein bisschen anderes Blut, Frischzellenkur und was weiß ich. Und der Mann wäre am Leben. Der war noch viel zu jung zu sterben. Und viele sind viel zu jung, um zu sterben. Andere, die rennen zum Arzt. Das ist wieder die andere Krankheit. Die kommen vom Arzt gar nicht mehr weg. Die kennen sämtliche Ärzte in Berlin. Ja, das ist wieder das an. Weißt du, wir sollen aufhören, ins Extreme zu leben. Wir sollen aufhören, ins Extreme zu leben. Weißt du, es gibt manchmal Momente, wo du weißt, die Krankheit ist so fortgeschritten, da hilft nur noch der Tod. Und dann kannst du dich auf das Sterben vorbereiten. Eigentlich solltest du dich auf das Sterben so oder so vorbereiten. Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Verstehst? Und dann kannst du dein Leben so planen, dein Leben genießen, dein Leben aufarbeiten, was noch fehlt. Das ist Leben in der Fülle Gottes. Dass du die Weisheit Gottes hast, die Vernunft Gottes hast, die Logik Gottes hast und verstehst, was los ist. Der Teufel will nur erreichen, dass du krepierst. Das will der Teufel erreichen. Dass du dich fertig machst, dass du arm wirst, dass du nur noch auf den Tod wartest und so weiter. Nein, wir warten auf die Auferstehung der Toten. Deshalb, wir bereiten uns vor. Und wir machen uns nicht abhängig. Als wahre Christen machen wir uns nicht abhängig von Ämtern, Ärzten, Seelsorgern oder Quacksalbern. Entschuldigung. Wir machen uns vom Herrn abhängig. Dein Wille geschehe. Das Vaterunser. Wenn wir das so richtig durcharbeiten, da steckt so viel drin. Dein Wille geschehe. Auch wenn der Arzt sagt, unheilbar. Vergiss es, der weiß auch nicht alles. Gott hat alles in der Hand. Gott hat mein Schicksal, Gott hat mein Leben in der Hand oder deins. Deshalb vertraue ihm. Oft sagen wir, oder ja, hinterher kommen dann die Leute, bei denen der Zug abgefahren ist, hätte ich das bloß früher erkannt, hätte ich das bloß anders gesehen, hätte ich bloß anders mein Leben ausgerichtet, hätte ich mich früher anders behandeln lassen. Es gibt ein zu spät. Es gibt einen zu spät. Schau die törichten Jungfrauen in der Bibel. Lebe in der Fülle Gottes. Das heißt, also lebe nicht leichtfertig, sondern lebe bewusst, lebe gezielt, lebe fixiert auf das Wesentliche. Was ist das Wesentliche? Wir gehen dem Bräutigam entgegen, wir warten auf den Herrn Jesus Christus, aber wir lassen uns nicht den Kopf verdrehen. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn ich wüsste, dass Jesus heute kommen würde, würde ich noch einen Apfelbaum pflanzen. Würde noch einen Apfelbaum pflanzen, würde noch Apfelkerne in die Erde legen. Ich würde da nicht einfach warten, jetzt kommt der Herr. Nein, hört auf zu warten, der Herr kommt bald. Der kommt bald, und zwar zu einer Stunde, wo niemand meint und denkt. Plötzlich. Und für dieses Plötzlich ist für jeden ganz schnell. Ich habe diese Tage eine Todesanzeige bekommen, da geht einer zum Arzt, lässt sich bestrahlen, hat Hautprobleme, lässt sich bestrahlen und stirbt daran. Verstehst du? Gerade, wo das Leben anfängt, mit 66. Verstehst? Da stirbt der Mann. Verstehst? Da stirbt er.
Alle können sterben und alle müssen sterben. Junge können sterben und müssen sterben und Alte auch miteinander. Aber kauf Öl für deine Lampe. Du weißt gar nicht, vielleicht verzieht der Bräutigam. Guck mal, der Jakobus ist gar nicht alt geworden in seiner Missionsarbeit für den Herrn als Apostel. Der Johannes, der ist fast 100 Jahre alt geworden und hat den Herrn gedient mit Freuden. Und als ich sogar in der Versammlung die Überlieferung sagte, da wurde auf Sänfte reingetragen in die Gemeinde in Ephesus, weil er nicht mehr laufen konnte. Damals gab es noch keine Rollstühle. Weißt, bis zum Schluss gedient. Gott hat unser Leben in der Hand. Und wenn ich will, dass er lebt, bis dass ich wiederkomme, das geht dich gar nichts an, Petrus. Verstehst du? Geht dich gar nichts an. Und du sollst dich nicht mit anderen vergleichen. Lebe aus der Fülle Gottes, ist mein Thema. Was die anderen machen. Weißt, du bist nicht einer von den anderen. Du bist du. Dein Holz, ja, das ist so weiches Hölzchen. Andere sind aus robuster Eiche gebaut. Die können durch die Hölle gehen und passiert nichts. Aber du, da weht nur ein bisschen Wind, verdorst schon. Wach auf, ehe es zu spät ist. Das Leben ist voller Verspätungen. Denk drüber nach. Voller Verspätungen. Wie manche Frau, die würde gern noch Kind kriegen, aber es ist zu spät. Manche würde das und das noch machen. Weißt du, lauter Verspätungsgeschichten. Es gibt kein zu früh, aber es gibt ein zu spät. Das gibt's. Ein zu früh, du kannst nicht zu früh genug kommen, nicht früh genug anfangen, aber es ist zu spät, wenn der Zug abgefahren ist, wenn der Bräutigam verzieht und deine Lampe verlöscht, was wirst du da machen? Und eine ganz wichtige Frage für pfingstlich eingestellte charismatische Leute, hast du Öl in deine Lampe? Ja, ich bin geistgetauft. Hast du wirklich Reserve? Hast du genug Energie, falls es länger dauert als gewöhnlich? Hast du genug Kraft? Wir sollten aufwachen, bevor wir merken, ich fahre in die falsche Richtung, die Tür ist zu, ich muss woanders probieren. Oder ich bin zu alt, zu verkalkt, zu krank, zu verwirrt. Ich muss, ja, und bevor das alles passiert, muss ich früher anfangen. Bevor das alles geschieht, bevor wir die Deadline erreichen. Und jeder kommt irgendwann an einer Deadline in seinem Leben. Jeder von uns. Der eine früher, der andere später. Und wir merken oft, oh, ich habe mich für die falsche Sache ereifert und engagiert und eingesetzt und investiert. Wir sollten vorher fragen, Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Bevor wir nachher nichts mehr haben, das Konto überzogen ist. Und dann merken, du, ich habe für die Götzen gedient. Nur fürs Geld habe ich nachgejagt. Nur mein ganzes Leben nur für Mammon geopfert. Das war alles, was ich lebte. Ist das wirklich das Leben? In der Bibel haben wir so viele Beispiele. Jesus erzählt von diesem törichten Baumeister. Weißt du, unten, da kannst du im Tal, verstehst du, da kann ich wunderbar leben. Aber wenn eine Sturzflut kommt, wenn die Stürme kommen, wenn die Gefahren kommen, was ist dann? Hat dein Leben Fundamente? Das ganze Haus klappt zusammen, bricht zusammen. Aus dem fetten Leben ist nichts mehr geworden. Das ist eine Tragödie. Es gibt ein zu spät. Geschwister, es gibt ein zu spät. Deshalb kaufe jetzt Öl, solange es Öl gibt. Ich meine nicht Heizöl. Nein, geistliches Öl. Salbung Gottes. Verstehst du? Die Salbung, die dich lehrt. Weißt du, die Salbung, die dich klug macht. Die Salbung, die dich in alle Wahrheit unterweist. Es gibt ein zu spät. Die Gnadentür ist noch offen heute. Weißt du, die Leute reden von Gnade, 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 Gnade. Aber die Gnadenzeit läuft auch mal ab. Die Gnadenzeit läuft ab. Und da heißt es in der Bibel beim Noah, und Gott schloss diese Eichentüre, diese schwere Eichentüre zu, durch die mal die Elefanten sogar durchgegangen sind. Und Gott schloss die Tür zu, es war zu spät. Schluss wird lustig. Schluss mit der ganzen Bequemlichkeit und der ganzen Freiheit und den ganzen Gnaden, Taten und Gnade, Gnade. Oder Schluss mit der ganzen religiösen, geistlichen Überspanntheit und Überfütterung und Schlaraffentum. Schluss. Die Tür ist zu. Und jetzt fängt an zu regnen. Jetzt hagelt es, jetzt donnert es, jetzt blitzt es, jetzt kracht es. Irgendwann ist es Schluss. Mit meinem Leben, deinem Leben, unserem Leben, mit der Welt, mit allem. mit allem. Ist mal Schluss. Mit dem Überfluss, mit der religiösen Vielfalt, mit der frommen Arroganz. Bald werden die Irrtümer, die Versuchungen und Verführungen so groß, dass, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. Da würde kein Mensch mehr selig werden. Die Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit wird so überhand nehmen, und die hat schon überhand genommen, die mit den ganzen Hartz-IV-Dinge und alles, was die Politiker alles machen. Jetzt mehr Gerechtigkeit, alles ist Quatsch. Je mehr Gerechtigkeit die schaffen, desto mehr Ungerechtigkeit wird produziert. Ja, die Armen. Jetzt überleg einmal, 15%, glaube ich, sind Arme, haben wir bei uns in Deutschland zurzeit. Arme. Obwohl sie ihre Rente kriegen, Hartz-IV haben, aber Arme. Und Jesus hat gesagt, Arme werdet immer bei euch haben. Aber was ist ein erfülltes Leben? Indem du an dich selbst glaubst und an Gott und an sonst niemand. Das ist hart, was ich sage als Pastor. Weißt du, ich will nicht, dass du an Menschen glaubst. Wenn ich die Welt angucke, bei mir ist der Glaube an Menschen zerstört. Muss ich sagen, in aller Ehrlichkeit. Was sind Menschen? Weißt du, die versprechen die Himmel auf Erden. Denk an die Politiker. Heute so. Da sind sie alle gekommen mit Veränderung. Yes, we can. Was haben sie gekannt oder gekonnt? Nix. Haben sie nachher Probleme noch zurückgelassen anderen Leuten. Irrtümer werden so groß, der Unglaube wird überhand nehmen, die Verführung wird so mächtig werden, dass man kaum selig wird, überhaupt selig werden will. Das wird kommen. Und das sind wir auf dem besten Weg. Und in dem Moment, wo du richtig zu dir selbst Kontakt, Beziehung bekommst, und das ist die wichtigste Beziehung zu dir selbst, dann hast du Beziehung zu Gott, und dann erst hast du auch Beziehung mit anderen Menschen. Dann machen die anderen Menschen, die dir Bein stellen, die über dich quatschen, die dich beleidigen, die Dreck auf dich zuwerfen, machen das gar nicht mehr aus, da schüttelst du dich auf und sagst, oh, wunderbar. Ich habe wunderbares Shampoo zu Hause, kann ich mir waschen von dem ganzen Gestank. Ja. In aller Liebe. Dann, wenn du eine richtige Beziehung zu dir selbst hast und du wirst beleidigt, weißt du, da hat der Teufel auf dich abgesehen. Du wirst beleidigt von den Arbeitskollegen. Da sägen sie an deinen Stuhl, verstehst du? Da stechen sie die Reifen durch oder machen sonst was anders, damit du nicht mehr weiterkommst, damit du dich ärgerst. Ungerechtigkeit. Die Welt ist ohne Gott, zerstört sich selbst. Die Welt ohne Gott löst dich selbst auf, da musst du nicht groß mitwirken und nachhelfen. Die ruiniert sich selbst. Am Schluss gibt es das alles bald nicht mehr, das was noch gibt. Wir sind am Ende. Das Problem sind nicht die Terroristen. Weißt du? Oh, Gott segne die Terroristen. Die Terroristen sind nicht das Problem, meine Lieben. Die sind nicht das Problem, sondern die Christen, die nicht das tun, was sie tun sollten. Nicht die Moslems, sondern die Gläubigen, die auf Gott nicht hören. Die sind das große Problem, die Christen. Weißt du, wenn wir hier ein christliches Abendland wären, da würden sich die Moslems gar nicht hertrauen. Die würden bekehrt um die Ecke. Verstehst du? Wenn an jeder Straßenkreuzung Straßenprediger predigt und Buße ausruft und proklamiert, die werden gar nicht mehr weiterkommen. Aber wo ist das? Alles schläft. Das ist die Tragödie. Stark in Gott werden. Das große Problem sind nicht die Terroristen, die Moslems und die Flüchtlinge. Das große Problem sind die laxen Christen. Entschuldigung, aber das ist wahr. Die laxen Gläubigen, die geistlosen Gläubigen, die gleichgültigen Christen. Ja, komme ich heute, ich komme morgen. Na ja, was soll's. Wir sind nicht in Schweiz, in den Bergen. Dort kannst du vor die hintertippeln. Aber wir sind hier in dieser Welt. Das Verderben geht vom Altar aus. Und muss nicht glauben, dass hier ein Altar ist. Wir müssen als Christen zu Hause ein Altar haben. Die Familien sollen wieder beten. Die Familien sollen wieder Gott suchen. Ich werde nicht vergessen, dass alter Otto Sonder, nicht Otto Sonder, Bruno Wese, da kommt er. Ja, ich kenne lauter ältere Geschwister und freue mich über diese Brüder. Otto Sonder war auch so ein tapferer Held. Aber dieser Bruno Wese, als ich ihn besucht habe, der hat in eine Ecke, hat eine Kniebank gehabt, sich niedergekniet, eine Kerze gehabt und eine große offene Bibel. Weißt? Und er sagt jeden Tag, und da hat eine muslimische Frau geputzt bei ihm, und der preist den Herrn und lobt den Herrn. dass sie sich noch nicht bekehrt hat. Die war schon ein paar Mal bei uns im Gottesdienst. Aber trotzdem, dass sie sich nicht bekehrt hat. Weißt du, der betet, der sucht seinen Herrn. Der dient seinem Herrn. Und bis zum Schluss, mit 94, missioniert er noch auf der Straße, verteilt Traktate. Bis ein Verrückter ihn anfährt. Weißt du, der Teufel unbedingt, wenn er nicht schon so dich ins Grab kriegt, dann fährt er dich an, rast dich an, dann schubst du dich die Treppe runter. Das macht der Teufel. Der Teufel, das Verderben der Leute. Die laxen Christen sind das große Problem. Hier, am 23. Februar, jetzt in diesem Jahr, hat Papst Franziskus, der sagte, weißt du, in einer Audienz, was er dort sprach, so er sagte, dass ihm Atheisten lieber sind als bestimmte Christen. Er als katholisches Oberhaupt sagt ihm, ihm sind Atheisten lieber als manche Christen. Hör zu. Und er sagt, in meiner Kirche sind viele Mitglieder nur Scheinheilige, die ein Doppelleben führen und die schaden mir mehr als alle Atheisten zusammen. In meiner Kirche, 1,3 Milliarden Mitglieder. Lauter Scheinheilige. Und Papst sagte weiter, sie sind katholisch, aber ihr Leben ist alles andere als christlich. Sie sind katholisch, aber ihr Leben ist alles andere als christlich. Er sagte seinen Katholiken wörtlich, ihr zerstört die Kirche. Ja, Papst, ihr Katholiken, ihr Christen, zerstört die Kirche. Und dann sagt er weiter, die Zeitungen sind voll von euren Schandtaten. Kinderschänder und was sonst noch alles dort rumläuft. Die Zeitungen sind voll von euren Schandtaten. Satan sorgt fleißig dafür, dass der wahre Glaube abnimmt und ja, Gott auswandert und auszieht. Denk an die Geschichte von Lazarus, der starb und da heißt es, und er stinkt schon. Da ist alles verloren, da ist keine Hoffnung. Erfülltes Leben ist mein Thema. Und dann kommt der Heiland und sagt, Lazarus, komm raus aus dem Gestank, aus dem Grab, aus diesem Elend hier. Und Lazarus steht auf. Und wer hält den Herrn Jesus ab? Geh nicht dort zum Grab, du beschmutzt dich. Das waren die Frommen. Da kann man nichts mehr machen. Die Ungläubigen, ich bin überzeugt, die Atheisten hätten gesagt, Heiland, Meister, geh schnell, mach was. Aber die Frommen, bemühe dich nicht. So steht es in der Bibel. Lies mal. Bemühe dich nicht. Der stinkt schon. Und auch viele Christen sagen über die Kirche, über die Gemeinde Jesu, die stinkt schon. Also, dass noch einer gläubig werden will. Und da kommt Jesus. Und da wird Satans Macht gebrochen. Halleluja. Lazarus, komm raus und packt ihn wieder aus. Halleluja. Gerade die Frommen wollen Jesus abhalten. Doch Jesus bemüht sich weiter und er sagt, ich muss ihn wachrütteln, weil es noch Gnadenzeit ist. Und der Herr möchte uns auch, liebe Geschwister, wachrütteln, dass wir wieder Christen werden, so wie es im Buch steht. Nicht Christen ohne Christus, sondern Christen mit Christus. Fang heute an. Heute ist noch die offene Tür. Heute kannst du in die Ruhe Gottes eingehen. Und es gibt keine Abkürzungen zur Herrlichkeit Gottes. Da musst du diese enge Pforte nehmen, diesen schmalen Weg. Alle Abkürzungen ist Hexerei, Zauberei. Alle Abkürzungen. Es ist nur ein Weg, der schmale Weg, finde die Fülle Gottes. So, finde, was Gott vorhat mit deinem Leben und mit jedem hat er was anders vor. Du musst Gott richtig erkennen und verstehen, sonst gehst du zugrunde. Wenn du das nicht verstehst, ruinierst dich selbst und bleibst im Grab, kannst nicht aufgeweckt werden, wirst nicht auferstehen. Gott ist berechenbar. Weißt du, Gott ist sehr berechenbar. Gnade, gib dich Gott hin und du wirst Gnade erleben. Ruf ihn an und er wird antworten. Und höre auf dieses Klopfen des Heiligen Geistes. So, du weißt, was der Heilige Geist von dir will. Viele Menschen leben in Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, in Rebellion, machen sich Vorwürfe, klagen sich an. Andere sind stolz, andere sind zornig, andere sind wütend, andere leben in Unvernunft, Unlogik. Tatsache ist, man muss Gott gehorchen. Gott gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen. Dass sogar Papst schimpfen muss auf die lieben Christen. Also schon weit her, liebe Katholiken, horcht den Mann an. und sollt auch hier zuhören, finde die Fülle Gottes. Erlebe echt die Taten Gottes, wie Gott in deinem Leben eingreift, wer sich deiner erbarmt, wer sich in deine Belange einmischt. Stell Gott dein Leben zur Verfügung, was es auch immer ist. Schau nicht auf andere, schau auf dich selbst. Weißt du, immer auf die anderen gucken. Die anderen sind schuld. Die anderen sind böse. Die anderen gönnen mir nichts. Die anderen stehen mir im Weg. Die anderen blockieren mich. Verstehst du? Immer die anderen. Nur ich nicht. Ich bin prima. Und du wirst alt und grau und hast dich kapiert. Gott wirkt, wenn wir zu uns selber finden. Erlebe die Fülle Gottes. Herr, sei mir Sünder gnädig. Weißt du, die meisten Christen sind Pharisäer und die sagen, Gott, ich danke dir, oh, dass ich den Zehnten gebe, dass ich Opfer gebe, dass ich Almosen geben kann, dass ich nichts Übles antue und sonst und so weiter. Ich danke dir, dass ich hier im Tempel sein kann, in der Gemeinde, Gott loben und preisen kann. Und er geht wieder nach Hause, ist nichts passiert. Und das ist eine Tragödie, wenn es nichts passiert. Wenn es nichts passiert. Also, du solltest einen Ruck in deinem Leben bekommen. Einfach das, was in deinem Leben passiert und sagst, danke Herr, weißt du, was der da gesagt hat heute? Das ist ja furchtbar. Und ich möchte einfach, dass du nicht mehr schlafen kannst, sondern dass dir Sonntagsbraten verdorben wird. Dass du sagst, also das, was der da heute erzählt hat, alle Christen sind schuld, dass die Kirche den Bach runtergeht. Und ich meine die ganze Christenheit, nicht nur Gemeinden hin und her. Jetzt eine neue Statistik ist, habe ich diese Tage gelesen, die Freikirchen bauen mehr und mehr ab. In der Schweiz. Freikirchen, wir glauben da, dass da große Erweckung ist, von wegen, da stehlen die einer dem anderen die Schafe nur weg. Wenn du genau die Versammlung anguckst, auf der Konferenz, da siehst du überall, wenn ich so irgendwo mal hingehe, ich gehe gar nicht mehr hin. Mir reicht es, das sind immer die gleichen Pappenheimer. Verstehst du? Auf der Konferenz, auf dieser Versammlung, da weißt du, da sind die, und dann bin ich in Dresden, schon mal passiert, dann bin ich in Dresden, da denke ich, die kommen von dorthin sogar hier nach Dresden und wollen die Herrlichkeit Gottes erleben. Und die wandern da wie Schmetterlinge, verstehst du, Völkerwanderung. Völkerwanderung. Und wir denken, das ist Erweckung. Dann schreibt doch einer nachher, oder schickt mir eine Mail, ein Video vom YouTube oder was weiß ich. Erweckung in Berlin, Bruder Matutis, was ist da bei euch los? Ich weiß noch gar nicht, ich bin schon 30 Jahre in Berlin und ich weiß noch nichts, verstehst du? Ich kenne die Gemeinde, ich kenne die Christen, ich kenne die meisten, verstehst du? Und dann gucke ich, dann gehe ich mein Video durch und stoppe ich und gucke ich die Bilder, die, eigentlich dürfen sie sowas nicht machen, dass sie Gemeindeglieder aufnehmen und dann im Video stellen. Im Internet stellen. Verstehst du, das ist eine Katastrophe. Ich soll mal die Leute anzeigen, auch auf der anderen Seite. Nur nebenbei. Aber dann halte ich an und dann sehe ich, Mensch, bestimmt 15 Leute waren schon bei mir in den Gottesdiensten. Nächstes Mal gehe ich ein paar Bilder weiter. Das gibt's doch nicht. Ich kenne doch die Leute alle. Wo, verstehst du? Und dann Erweckung in Berlin. In 26 Jahren, ich bin hier, oder 30 Jahren fast, bin hier, ich weiß, was da passiert und nicht passiert. Durch unseren Dienst sind viele Leute zum Glauben gekommen, ohne Zweifel. Und dann sehe ich die überall. Und wenn ich eine Esoterik-Konferenz besuchen würde, ich garantiere euch, ich würde die alle dort wiederfinden. Bruder Matthäus, das passiert ja. Ich bin da in einer Versammlung, nicht Esoterik, sondern normale Versammlung, wohin gegangen. Bruder Matthäus, das schön, dass du auch da bist. Habe ich gesagt, ja, ich bin traurig, dass du da bist. Ich bin traurig, dass du da bist. Du hast einen Platz verloren. Wer hat dich da abgeworben? Oder was weiß ich, was da passiert ist? So, Gottes Wort wirkt heilend. Wir müssen nur offen sein für das Wirken Gottes. Und Gott ist überall derselbe. Alle Zeit und an allen Orten. Da musst du nicht irgendwo hingehen. Gott ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Und selbst wenn du ganz allein bist, mit deiner Seele Gott lobst und preist, Gott ist da. Gott ist in deinem Wohnzimmer, Schlafzimmer, in deiner Küche. Die einfachsten Predigten, die sind die besten Heilsmittel und Hilfsmittel und die einfachsten Rezepte, weißt du, frag doch deine Oma. Die hat noch richtig gekocht, die konnte noch richtig kochen, deine Oma. Verstehst du? Die konnte aus nichts was machen. Kennst du sowas? Ja. Weißt du, aber heutzutage, da wirst du beraten von den ganzen Seelsorgern und bequatscht und so weiter. Und viele Leute wissen, haben selbst keine Ahnung von diesen Dingen. Und dann beraten sie dir Dinge und nur einfach, dass sie was gesagt haben. Andere suchen Zeichen und Wunder. Ich mag Zeichen und Wunder. Das ist wunderbar. Weißt du, mal so einen Kracher loslassen, verstehst du? Und dann was passiert und Halleluja, jetzt ist wieder einer von den Toten auferstanden. Ja, ich glaube an Totenauferstehung. Ich habe auch in meinem Dienst auch Totenauferstehung erlebt. Das ist für mich nichts Weltbewegendes. Wenn du vor der Zeit stirbst und ich noch rechtzeitig komme, ich wecke dich auf. Kein Problem. Weißt du wie? Einmal kalten Wassers nehmen. Also nicht nur Tätschen, auch Schwesterle, Brüderle. Nein. Jesus nahm an der Hand, setzte das Mädchen hin, gibt ihr was zu essen. Nein, ich mache keinen Quatsch. Ich meine auch, ich werde mit dir beten. Ich habe da in Heilbronn tatsächlich eine echte Totenauferstehung erlebt. Da werde ich von meiner Frau, rufe ich zu Hause an und sage, ist was los, was Besonderes? Damals gab es noch nicht diese Handys. So, dann sagt, ja, Schwester, sowieso, die Emma liegt im Sterben. Und ich gehe zu dieser Emma und da sitzt schon die andere Schwester, die mit ihr da gebetet hat. Sagt, dann komme ich rein und sage, ich habe schon der Emma die Augen zugedrückt, sie ist tot. So, und ich gehe rein und dann, während ich so reingehe, auf der Seite lag die Emma und auf der Seite saß die Familie schon, die auf den Arzt gewartet haben. Saß die Familie und die haben sie gestritten. Wer kriegt den Pelzmantel? Wer kriegt die Kommode? Wer kriegt das? Wer kriegt das? Und die zankten sich. So, und streiten sich. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Die Oma liegt im Sterben, ist gestorben beinahe oder was weiß ich. Und die zanken sich. Wer kriegt das und wer kriegt das? Ich gehe rein. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich gehe rein, sag, ich weiß nicht, wie die andere Schwester mehr hieß, das ist ja schon lange her. Sag, ich Schwester, geh auf Seite, leg mich auf die Schwester drauf und sag, Emma, im Namen Jesu, steh auf. Wacht sie auf, macht die Augen auf und setzt sich im Bett. Und dann sagt sie mir etwas und sagt, was ist im anderen Zimmer los? Die zanken sich um einen Pelz. Verstehst? Die haben sich wirklich gestritten über Pelz, denn die hat einen Haufen Pelzmäntel gehabt. Sie war ja alt und hat Geld gehabt. Streiten sie um den Pelz. Was ist da los mit den Leuten? Die saß da und inzwischen kommt der Arzt. Und das, dann sage ich, wissen Sie, Sie brauchen nicht. Die Frau lebt ja. Die haben gesagt, das gibt's doch nicht. Doch, habe ich gesagt, die lebt. Die sitzt, gehen Sie rüber, gucken Sie rüber. Und die hat noch lange gelebt. Die ist noch nach Spanien in den Urlaub gefahren. Ja. Ja, echt. Das ist wirklich echt. Weißt du, Gott tut Wunder. Das ist kein Problem. Aber das musste passieren. Und weißt du, was sie dann gemacht hat? Sofort die Sachen geregelt. Wo, wer, was kriegt. Viele sterben und ihr Haus ist nicht bestellt. Finanzen sind nicht geregelt, Erbschaft nicht geregelt. Und es kassiert dann das Sozialamt oder das Finanzamt oder was weiß ich, wer das kassiert. Wir sollten die Dinge regeln in unserem Leben, bevor der Zug abfährt. Du hast gelebt, du hast gekämpft für dein Leben, du hast dich aufgeopfert, du hast gespart und du solltest dem Reich Gottes dienen, auch nach deinem Tod. Denn durch deinen Tod sollen nachher noch mehr Leute gesegnet werden, als in deinen ganzen Lebzeiten. Tja, vergiss das. Und das ist meistens so. Das ist so, dass das nach dem Tod dein Leben noch besser, intensiver wirkt. Lass dich von Gott beeinflussen. Erlebe die Fülle Gottes. Erlebe, wie Gott dich segnet, wie Gott dich durchträgt, wie Gott dich führt, wie Gott dich leitet. Lass dich von Gott bestimmen und nicht von Menschen, von Trends oder von Medien oder zweifelhaften Mächten und nicht vom Teufel schon gar nicht. Bei Gott geht es nicht um Zeichen und Wunder, sondern um eine reelle Beziehung. Vater und Sohn, verstehst du? Du und der Vater im Himmel. Ich habe euch, die Samstag da war, habe ich euch die Geschichte erzählt vom Weißen Haus, da wo jetzt der Herr Trump sitzt. Eine Anekdote, die wirklich passiert ist. Und da will ein armer Farmer zum Präsidenten, will sich beschweren über das, was da alles passiert hat in seiner Gegend, wo er herkommt. Will sich beschweren, aber an lauter Damen kommt er nicht vorbei. Die da sitzen, können sie nicht, da steht ein Wächter und dort steht ein Wächter, kommen sie nicht. Sie können nicht, dann ohne Voranmeldung und so weiter, sagt, ich bin so weit gekommen, damals mit der Pferdekutsche noch und so weiter. Ich möchte mit dem Präsidenten sprechen, mein Anliegen im Vortrag, vielleicht kann er mir helfen. Der geht enttäuscht raus. Über den Garten läuft er, da spielt ein Bub draußen oder ist ein Junge draußen und dann sagt, fehlt Ihnen was, suchen Sie was. Dann sagt er, wissen Sie, ich möchte zum Präsidenten. Sagt, komm her, nimm den Mann an der Hand und geht über den Balkon und Papa, der Mann will dich sprechen. Papa, der Mann will dich sprechen. Und da war schon alles erledigt. Weißt du, für mich ist das eine Botschaft gewesen. Du kommst zum Präsidenten, zum Vater im Himmel, zum Daddy, über den Sohn, nicht über die Sekretärin, nicht über die Mitarbeiter. Du kommst zum Vater über den Sohn, Jesus Christus. Halleluja, das ist eine Wahrheit. Erlebe die Fülle Gottes. Ja, und dann saß er da und der Junge hat wieder weitergespielt. Papa, der will dich sprechen. Weißt du, wir reden so oft, Daddy, Papa, Gott. Wir sollten wirklich eine Beziehung zu Gott haben. Und um das geht es. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast, hast du alles, was du brauchst. Hast du alles, was du brauchst. Der Herr ist dann deine Hilfe und deine Kraft und deine Stärke. Papa, der will dich sprechen. Ich fand es süß und toll, als ich das gelesen habe. Lebe in der Fülle Gottes. Weißt du, lass dich nicht von tollkühnen Menschen dich irgendwie drängen und so weiter. Weißt du, Kinder und Narren sagen dir die Wahrheit. Kinder und Narren. Der Herr ist der, der dir hilft. Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Deshalb wirf dein Vertrauen nicht weg. Gib dein Vertrauen auch keinen Menschen, auch nicht dem Pastor, auch nicht den Brüdern und Schwestern. Gib dein Vertrauen allein dem Herrn. In meiner Bibel heißt es, verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt. Ob das der Heilungsprediger ist oder Dämonenaustreiber ist oder Wunderwirker ist, du sollst Gott vertrauen. Setz dein Vertrauen allein auf den Herrn, auch nicht auf den Arzt. Der Arzt ist nur auch ein Handlanger, nur ein Diener. Genauso ein Diener wie der Friseur, der dir die Haare schneidet. Der schneidet nur die Geschwüre dir raus. Ja, ist nur ein Mensch. So, fang an in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Kopf richtig zu denken und zu ticken. Entschuldigung, ja. Das ganze Übel entsteht ja im Kopf. Dort spielt sich alles Negative ab. Die Zweifel, der Unglaube, die Beziehungsstörungen im Kopf. Dort kommt deine ganze Immunschwäche. Weißt du, werde stark in Gott. Ach, weißt du, der Körper, das ist nur das Fahrzeug. Ich werde es reparieren, werde auf Hochglanz bringen. Und du wirst eine Lösung finden, wenn du an der Lösung arbeitest. Auch wenn du schwach bist. Mir passiert es in Norwegen. Bin mittendrin im tiefsten Urwald eigentlich. Da bleibt das Auto stehen. Kann nicht mehr weiterfahren. Und dann stehe ich an der Straße und versuche jemanden zu stoppen. Da sagt er, also ich kann Ihnen nicht helfen, aber ich kann nicht. Und der nächste Dorf oder die Ortschaft ist 10 oder 15 Kilometer weg. Und ja, ich werde was dort ausrichten. Ich muss sowieso die Strecke fahren. Und ich werde ausrichten, vielleicht kann ein Techniker vorbeikommen. Dann kam jemand nach 3-4 Stunden oder vielleicht auch länger, habe ich dort gewartet, kam jemand mit einem Abschleppwagen und hat mich mitgenommen in die Ortschaft. Lillehammer, glaube ich, hieß die Ortschaft, da wo die Olympiaspiele waren. Und dort schaut er sich an und sagt, und das war nachts um 1 Uhr natürlich, Mitternachtssonne, nachts um 1 Uhr. Und dann sagt er, ja, wir gucken, was wir machen können. Dann hat er etwas gemacht, so geschweißt, zusammengeschweißt, weil dieses Teil hatte er nicht, hat er was gemacht. Und dann bin ich gefahren, bis nach Hause. Und dann habe ich gedacht, ich muss hier zu VW gehen. Damals hatte ich einen Golf, zu VW gehen und muss hier jetzt was Neues haben. Dann guckte er an und sagte, wer hat das gemacht? Das ist prima. Das ist prima. Patent. Das sollen Sie Patent anmelden. Versteht? Wer das gemacht hat? Und ich bin mit dem bis zum Schluss gefahren. Ich habe nichts gekauft, aus Gummi, was ich da hätte einbauen sollen. Patent. Verstehst? Lass Leute arbeiten, die was verstehen. Auch wenn sie nicht große Experten sind und nachts um 1 Uhr. In aller Liebe. Aber im Kopf fängt alles an. Vertraue deinem Kopf und vertraue dem Herrn. Und dann geh vorwärts. Und dann wirst du merken, wie das alles positiv in deinem Leben wird. Wie Gott das dein Leben ordnet, Stück für Stück. Er ist der Meister. Lass doch den Meister ran an deiner Situation. Finde die Lösung, wie er gerne das hätte. Wie funktioniert die Fülle Gottes? Ganz schnell noch. Wo 2 oder 3 eins werden und etwas bitten, das wird ihnen gegeben. Wo 2 oder 3 eins werden, wo die Einheit da ist, wo in deinem Leben die Einheit da ist, Seele, Geist und Leib, wo die eins werden. Wenn du in dieser Einheit, Seele, Geist und Leib was bittest, kann dich niemand blockieren, niemand aufhalten. Der vereinte Wille. Und wenn du allein nicht schaffst, dann sagst, Bruder, Schwester, kannst du dich mit deiner Seele, mit deinem Geist und mit deinem Körper mich vereinigen? Kannst du was? Wir wollen das tun. Das ist mit Wickles Wort, der der konnte nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben, gar nichts, aber der konnte an Gott glauben. Und es ist mit wirkliches Wort, wenn jemand in seinem Dienst kam und er den lieb gehabt hat, hat er gesagt, du, ich bete und faste mit dir. Und manchmal hat er sogar 10 Tage für jemanden gebetet und gefastet und alle anderen Dienste quittiert. Wir werden jetzt eins und wir bauen hier eine Mauer gegen den Satan, gegen die Krankheit, gegen das. Finde solche Leute, die sind rar. Das kannst du gar nicht bezahlen. Da stehst du 10 Tage da, jemand für dich reservieren. Aber dieser Smith Wigglesworth hat es wirklich gemacht, liest in seinen Biografien, der hat öfter sich mit Leuten vereinigt und sagt, ich glaube an Wunder und Gott wird ein Wunder tun und Gott kann ein Wunder tun und wir halten so lange im Gebet, bis das Wunder passiert. Ja, wenn du zum Arzt gehst, musst du auch da, was weiß ich, 4, 5, 6 Wochen im Bett liegen. Suche die Fülle des Lebens, nicht nur in frommen Rausch, fromme Unterhaltung. Weißt du, eines Tages, wir werden aufwachen und sagen, das hat alles nichts gebracht. Such etwas, was dir wirklich bringt, was dir was nützt und so weiter. Denn an jedem Tag werden Leute aufstehen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder gewirkt. Und der Herr wird sagen, ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Aus Berlin natürlich. Ich kenne euch nicht. Verstehst du, wo kommt ihr her? Und dergleichen. 1. Korinther 9, Vers 26. Und 27, Paulus sagt, ich laufe nicht ins Ungewisse. Ich kämpfe nicht mit der Faust gegen die Luft. Ich schinde mein Leib hier, heißt es. Ich schinde mein Leib und bezwinge mich und so weiter. Ich arbeite an mir. Ich will nicht anderen predigen und selber verwerflich werden. Ich zwinge mich. Ich bezwinge mich. Und genau das ist, wie du die Fülle findest. Wie du ein erfülltes Leben bekommst. Weißt du, du zwingst dich, ich muss, ich stehe auf, ich habe keine Lust, ich stehe auf, Fleisch, du musst mir gehorchen. Und das ist, wie der Geist über das Fleisch anfängt zu herrschen. Ich muss, und du musst dem Geist gehorchen. Wir haben da war ich noch junger Christ, wir haben eine Bibelwoche gehabt, und Gerhard hieß der Mann, der kam aus Brasilien, war Missionar in Brasilien gewesen, und weißt du, früher haben die Leute einfach gewohnt und die eine Schwester hat so eine Wendeltreppe gehabt. Und dann hat die Schwester gehabt, Gerhard, aber nicht mit Pantoffeln die Wendeltreppe hochgehen. Und was macht unser Gerhard? Er stiefelt hoch in sein Zimmer und fällt rücklings runter und bricht sich die Wirbelsäule. Liegt in einem Gipsbett, muss aber Bibelwoche halten bei uns. So, und die Gemeinde betet, lieber Gott, hilf, dass der Gerhard wieder aufgerichtet wird. Aber er liegt im Gipsbett. Und die Schwester muss was erledigen. Der liegt im Gipsbett und sagt, Herr, ich bin nicht deswegen aus Brasilien hierher gekommen, dass ich im Gipsbett liege. Oh, lass ein Wunder an mir geschehen. Und da sagt eine Stimme, steh auf und geh aus deinem Bett raus. Geh aus deinem Bett raus und steh auf. Da sagt aber, Herr, ich liege im Gipsbett, ich kann mich nicht bewegen, meine Wirbelsäule ist angekratzt oder was das auch war. Denn umsonst liegt er nicht im Gipsbett. Und dann rollt er sich raus aus dem Bett. Und dann zieht er sich an der Bettkante hoch und steht. Denkt euch, das gibt's doch nicht. Da steht. Und damals gab's nicht so Badewannen und dergleichen. Dann, er war ja schon ein paar Tage da. Dann geht er ins Schwimmbad und hinterlässt den Zettel zurück. Der Schwester, wenn sie zurückkommt, ich bin im Schwimmbad. Und die denkt, ich spinne, dass der im Schwimmbad ist. Und tatsächlich, er erzählt dann am Er kommt dann abends in den Gottesdienst und sagt, Geschwister, mir ist ein Wunder passiert. Ich habe der inneren Stimme gehorcht und die innere Stimme hat gesagt, spring aus dem Bett raus, aus diesem Gips, dieser Gipssache und steh auf. Und es war schwer, ich habe es nicht gewagt, ich habe mir es nicht getraut, aber die Stimme wurde stärker und stärker und stärker und ich habe es getan und ich bin da. Ja. Du musst deiner inneren Stimme gehorchen. Und deine innere Stimme, dein Geist sagt dir, was du essen sollst. Und dein Geist sagt dir, was du nicht essen sollst. Und dein Geist sagt, was du tun sollst und nicht. Verstehst du, du sollst auf deinen Geist hören. Nicht nur auf den Heiligen Geist, sondern auch auf deinen Geist. Auch der ist von Gott. Auch der ist noch nicht versaut und verdorben. Der wird nur verdorben, wenn du das nicht tust und ungehorsam bleibst und bist. Suche die Fülle des Lebens. Zuerst mal das, was Gott gegeben hat, die Möglichkeiten, die du hast, und dann lass die Gnade Gottes walten und wachsen. So, suche das Richtige, suche die direkte Verbindung zum Herrn aus dem Heiligtum. Herr, du hast gesagt, und ich tue das, was du sagst. ist schwer, ich kann es nicht glauben, das geht mir gegen den Strich, ich verstehe es nicht, aber tu es. Und dann hast du plötzlich eine ganz andere Erfahrung, ganz andere Erfahrungswerte. Plötzlich ärgerst du dich nicht mehr, regst dich nicht mehr auf, bist ruhig und gelassen. Ich tue das, was der Herr sagt. Der Segen Gottes ist es, was dich reich macht. Denk nicht, dass der Herr nur die Hand dir auflegt. Der Herr will, dass du in seinem Beisein etwas tust, etwas unternimmst, in seiner Anwesenheit. So, 5. Mose Kapitel 28 noch ganz schnell. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gutem hast. Das ist das erfüllte Leben. Der Herr wird es machen. Nicht du, nicht irgendjemand, nicht die Politiker. Der Herr wird es machen, dass du die Frucht deines Weibes an deinen Jungtieren und so weiter, das Vieh genießen wirst, Ertrag von deinem Acker haben wirst und dass du die Fülle haben wirst. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land den Regen gebe zur rechten Zeit, im richtigen Moment. Und du musst niemand borgen, sondern im Gegenteil, du wirst borgen noch. Und der Herr wird dich, jetzt hör zu, zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst wieder aufwärts gehen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn deines Gottes. Und die hatten noch diese Gebote noch gar nicht gehabt. Aber die Gebote waren schon hier drin, bevor sie gegeben worden sind. Und die Gebote, die ich dir gebiete, weißt du, viele leben vom Schwanz her und nicht vom Kopf. So wie der Schwanz sie dirigiert. Verstehst du? Und so. Nein, du sollst deinen Kopf einschalten. Der Kopf. Du sollst der Kopf sein und du sollst Haupt sein und du sollst bestimmen, wo es lang geht. Du sollst die Führung übernehmen. Du sollst auf dieser Segensschiene sein. Du sollst das gebrauchen, was Gott dir gibt. Bin in Rumänien, im Donaudelta, und da mache ich Altarruf. Da sind so vielleicht 100, 200 Leute mit und frage, was ist dein Problem? Hepatitis C. Den nächsten, ich frage ständig die Leute, was ist dein Problem? Hepatitis C, also Gelbsucht und all diese Dinge. Da denke ich, das gibt's doch nicht. Gibt doch, die sind alle krank hier unten. Gibt es denn für diese armen Rumänen hier keine Medizin? Die haben alle Hepatitis C. Dann rufe ich hier nach Hause, frage, ob es irgendein Medikament gibt für Hepatitis C. Dann sagt unsere Schwester Gertrud und erzählt dann und sagt, ja, kein Problem. Misteltee ist das Beste gegen Hepatitis C. Und dann, als ich das nächste Mal dort wieder predige, oder nächsten Tag oder Abend, dann sehe ich, die ganzen Bäume sind voll mit Mistel. Die Leute müssen nur auf den Baum steigen und ein paar Mistel runterschneiden und Tee machen, anbrühen. Verstehst? Das würde denen helfen. Aber nein, wir warten auf Medikamente aus dem Westen. Die Medikamente aus dem Westen sind nicht die besten. Gott lässt wachsen. Alles, was du brauchst, lässt Gott in deiner unmittelbaren Nähe gedeihen und entwickeln. Das musst du alles essen. Und da musst du nicht warten, Bananen da irgendwo aus irgendwelcher Bananenrepublik. Hier, Apfel ist gesünder. Und da musst du nicht den Arzt und den Apotheker fragen. Um die Ecke deiner Nachbarschaft. Da gibt es genug, was du brauchst. Und zwar extra. Also ich war so erschüttert. Ich sagte, und guck mal, die Leute beten da und machen so einen Zirkus, anstatt dass sie auf den Baum mal steigen würden. In aller Liebe. Was er euch sagt, das Wunder in Kana, das tut. Was er euch sagt, weißt du, wir erleben alle miteinander, dass wir Dürrestrecken durchmachen, Wüstenstrecken durchlaufen müssen. Wir machen das alles durch. Sogar, selbst wenn Jesus da ist, glaubt doch nicht, wenn Jesus da ist, dass alles Überfluss ist. Auch da geht der Wein aus. Und zwar eher als sonst. Der Wein geht aus. Es fehlt nur noch, dass das Fleisch ausgegangen ist und das Brot ausgegangen ist. Der Herr hat das auch vermehrt. Der hat den Fisch wahrscheinlich verbreitet und vermehrt. So, der Wein geht ihnen aus. Und ich sage dir ein Geheimnis. Auch wenn Jesus da ist und du Kind Gottes bist und erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, auch da machst du Dürrestrecken durch. Aber da ist der Meister da. Und die Fülle kommt, wenn du horchst. Was sagt er? Was er euch sagt, das tut. Nicht, was die Maria sagt. Und nicht, was der Papst sagt. Und nicht, was der Pastor sagt, sondern was er euch sagt, das tut. Und da, weißt du, da passiert die Wunder. Und dann musst du gehorchen. Hast du so was Blödes mit dem Schöpfeimer da zum Brunnen gehen und Wasser schöpfen? Und dann muss ich mich noch blamieren, dem Speisemeister, kosten lassen. Weißt du, selbst wenn Jesus da ist, gibt es Probleme, Nöte, Stürme. Denk an die Überfahrt übers Meer. Ein großer Sturm kam auf. Denk doch nicht, ich bin Christ, mir passiert sowas nicht. Nichts, im Gegenteil. Der Sturm wird so teuflisch, so höllisch, so furchtbar. Aber ich habe den Heiland. Erlebe, entdecke, erkenne die Fülle des Herrn. Und die Fülle des Herrn ist nicht irgendein Wunderchen oder Mittelchen, sondern der Herr selbst. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Der hat die Fülle. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und einfach den Herrn anbeten und preisen. Und der Herr sagt, füllt die leeren Krüge mit Wasser, was das auch immer ist. Füll dein Leben mit der Liebe Gottes, mit der Weisheit Gottes, mit der Erkenntnis des Herrn. Und du wirst sehen, der Herr ist gut, der Herr ist wunderbar und der Herr ist herrlich. Vater, ich segne all meine Geschwister, die jetzt irgendwo ein Leben in der Dürre führen, einen Kampf kämpfen, der undurchsichtig ist und unüberschaubar, Herr, aber du bist bei ihnen. Herr, und ich bin auch dankbar, dass ich das wissen darf. Auch wenn du da bist, geht der Wein aus. Auch wenn du da bist, gibt es Stürme. Auch wenn du da bist, sterben Leute weg. Aber du bist da, um Menschen aufzuwecken, Stürme zu stillen und Wunder zu wirken. Herr Jesus, du bist da und ich vertraue dir, dass ich dich habe. Und wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel, frage ich nicht mehr nach irgendwelchen Hilfsmittelchen, suche ich sie nicht mehr, sondern ich bete den Herrn an und der Herr gibt, was wir brauchen zur rechten Zeit. Halleluja. Der Herr legt eine Last auf und er hilft uns zu tragen. Das ist der Herr. Preis sei Gott. Amen.